Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen und herzliche Grüße auszurichten aus Gelsenkirchen-Buer, aus unserer Gemeinde. Ja, heute geht es um ein schwieriges Thema. Heute geht es um Eifersucht, um Neid und Streit, um Sex, um Geld, um alles das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Dann wollen wir uns mal prüfen, wie es denn bei uns so bestellt ist mit diesen sensiblen Dingen. Und zwar wollen wir lesen 1. Mose 37, die ersten 25 Verse. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters Isaak im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen. Als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silfas, der Frauen seines Vaters, und Josef hinterbrachte dem Vater die üble Nachrede der Brüder, und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn des Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garben richteten sich auf und blieben aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, den erzählte er ihnen auch. Siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe, die Sonne und Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder, und er erzählte es auch seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir auf der Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte diese Worte. Und seine Brüder gingen fort, und die Schafe des Vaters in Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef, weide nicht deine Brüder in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm, hier bin ich. Da sagt er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. So sandte er ihn aus dem Tale von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand er einen Mann und siehe, der irrte auf dem Feld umher und fragte ihn, was suchst du? Er sagte, ich suche meine Brüder, teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann, sie sind in Dothan. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Als sie ihn von Ferne sahen, noch bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersann sie gegen ihn einen Anschlag, ihn zu töten. Und er sagte zu ihm, kommt, lasst uns ihn erschlagen, ihn mit einer Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lass uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihm, vergieß nicht Blut und werft ihn in die Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an eurem Bruder, damit er ihn aus ihrer Hand errettet und ihm zum Vater zurückbringen kann. Und so geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, weil kein Wasser darin ist. Ja, das ist ein Teil der Josefsgeschichte, und wir staunen ja im Alten Testament. 1. Mose 35 bis 50 ist alles nur Josefsgeschichte.
Und die Josefs Geschichte ist eigentlich auch die Geschichte Jakobs, eines der Patriarchen. Jakob, Israel, Gotteskämpfer. Und es ist interessant, dass diese Geschichte zu allen Zeiten allen Menschen fasziniert haben. Selbst Rembrandt hat ein Bild gemalt, und zwar von dem alten Vater Jakob, wie er Ephraim segnet. Ephraim rechts mit der rechten Hand, der war der Zweitgeborene, und Manasse mit der linken Hand. Und auch die klassische Malerei, die darstellende Kunst, hat zu allen Zeiten Gemälde und Bilder und Fresken in Kirchen immer gezeigt mit den Szenen aus der Josefsgeschichte. Selbst in der deutschen Literatur, Thomas Mann, 1929 den Nobelpreis für Literatur bekommen, hat die Geschichte Josefs geschrieben, 4 Bände. Den meisten ist Thomas Mann bekannt durch die Geschichte mit Buddenbrock, Aufstieg und Fall einer Lübecker Kaufmannsfamilie. Und es ist ganz interessant, sie haben sich alle damit befasst mit dieser Geschichte, weil sie faszinierend ist, weil sie so viele Facetten hat. Und wir versuchen heute Morgen mal einige dieser geheimnisvollen Facetten in Gottes Führung mal nachzuspüren und uns auch mal Fragen zu stellen, auch unbequemte Fragen. Wir sehen in diesem komplizierten Geflecht von Jakob, den Brüdern, den insgesamt 4 Frauen, 13 Kinder, das ist schon eine schwierige Sache. Wenn wir eine Frau haben, dann haben wir schon genug zu tun, wir Ehemänner. Nicht? Eine Frau, das reicht. Ja, und er hatte insgesamt Rahel und Lea und noch 2 Nebenfrauen. Da ging es rund und drüber. Ruben, sein Ältester, hatte mal Sex mit einer von den Nebenfrauen. Und das hörte dann der Jakob und sagt nichts dazu, stillschweigend. Und am Tisch gekehrt. Können wir vielleicht auch nicht drüber sprechen, statt klarzustellen. Und wenn wir dieses schwierige Beziehungsgeflecht von Menschen dann sehen, dann staunen wir, dass Gott da überhaupt den Überblick hat. Wo ist denn jetzt da Heilsgeschichte? Gott will ja mit Jakob Heilsgeschichte schreiben. Er ist ja einer der Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob. Und wir staunen in dem, was Jakob alles falsch macht. Gott behält den Überblick. Ich weiß nicht, welche Familie dich geprägt hat. Aber es gibt auch christliche Familien, die sehr schwierig sind. Wo auch nicht alles so glatt läuft. Das sehen wir in der Gemeinde nicht, aber zu Hause sehen wir das. Gott behält den Überblick. Er segnet, er hat einen langen Atem. Er weiß um die inneren Regungen des Herzens. Das sehen wir auch hier. Gott verheddert sich nicht im Gestrüpp menschlicher Unzulänglichkeiten, Neid und Streit und Missgunst und Hass. All diese Dinge kommen heraus. Das schlummert ja auch in uns. Alle negativen Eigenschaften schlummern in einem Menschen. Und wenn wir Jesus angenommen haben, ihm gehören, dann haben wir eine neue Natur bekommen. Der alte Mensch ist zwar noch da und vorsichtig, die Leiche kann schwimmen, er soll ja gestorben sein, der alte Mensch, aber die Leiche kann schwimmen. Deshalb müssen wir ganz dicht bei Jesus bleiben. Und uns von ihm, wie es Jörg gerade gelesen hat, im Kolosserbrief, von ihm prägen lassen, wie eine Münze geprägt wird. Also, Gottes Heilsgeschichte beginnt, dies ist die Geschichte Jakobs Josef, 17 Jahre alt. Interessant, diese Konstellation. Es ist die Geschichte Jakobs Josef, 17 Jahre alt. Das ist schon sehr interessant und wir sehen in der Geschichte Josefs, wie auch in der Geschichte Daniels zum Beispiel, das sind so Variationen. Wenn du ein Freund der klassischen Musik bist, dann weißt du auch, wenn du eine Symphonie hörst oder ein klassisches Stück, da ist immer eine Grundmelodie. Ups, der erste Satz ist Allegro, Andante oder ein anderer Satz. Es ist immer eine gewisse Grundmelodie, die sich immer wiederkehrt. Und so sehen wir das auch in der Heilsgeschichte Gottes. Es ist immer wieder ein Grundmuster, was hindurchkommt. Dieses Grundmuster heißt, von der Erniedrigung zur Erhöhung, vom Kreuz zur Auferstehung. Das ist Heilsgeschichte. Das sind Grundsätze Gottes. Das Törichte der Welt hat er auserwählt. Nicht die Crème, die Wissenschaft und die oberen 10.000, die nicht. Das Törichte, das Ausgestoßene, das, wo andere einen Bogen machen, das hat Gott auserwählt. Warum? Damit sich vor ihm keiner rühmt und sagt, oh, ich bin doch so tüchtig, das habe ich geschaffen. Nein, es ist Gott, der alles bewegt. Von der Erniedrigung zur Erhöhung. Und dann sehen wir auch so schöne, feine Aussagen. Der Vater sagt, wen soll ich senden? Und Josef sagt, sende mich. Das lesen wir in sich Jesaja. Wen soll ich senden zu den Menschen? Der Jesus sagt, sende mich. Im Johannes-Evangelium, 1. Kapitel, in dem Prolog sehen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Vater hat den Sohn gesandt als Erlöser, als Herr in Knechtsgestalt, sagt Paulus im Philipperbrief. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, nicht? Wurde den Menschen gleich. Und war erniedrigt, noch tiefer, erniedrigt bis zum Tod, ja noch tiefer, zu dem Tod am Kreuz. Das ist die tiefste Stufe der Erniedrigung an dem Fluchholz. Und dann sagt Paulus, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Das ist Heilsgeschichte. So sind die Gedanken und Wege Gottes. Und wir befinden uns hier bei 1. Mose 37 so gewissermaßen auf einem Berg, wo wir mal einen weiten Blick tun können. So wenn wir im Urlaub sind, so in den Bergen, da können wir einen weiten Blick oben auf 2.500 Meter, einen weiten Blick über die Bergwelt tun. Und das tun wir auch hier gewissermaßen. Also ich suche meine Brüder. Interessant, diese Variation. Wir sehen das auch bei dem Propheten Daniel. Daniel ist ähnlich. Er wohnte ja bis 17 Jahre in Jerusalem und dann kamen die Babylonier, haben Jerusalem eingenommen und dann haben sie ihn gefangen weggeführt als Sklaven. Babylon war eine Hochkultur, während Israel ja mehr oder weniger, sag mal, ein Volk von Hirten und Ziegen und Handwerker waren. Babylon war eine Hochkultur und da besuchte er die Universität und wurde einer der führenden Berater und Leute in Babylon. Ähnlich wie bei Josef. Die gleiche Geschichte. Bei Daniel ist es nur so, er verleugnete Gott nicht. Dreimal täglich betete er und er hat ein Fenster nach Jerusalem. Deshalb konnte auch Gottes Weisheit in ihm wohnen. Interessant, das zu sehen. Ja, so arbeitet Gott geheimnisvoll. Er wirkt unter den Menschen und sucht. In 2. Chroniker heißt es, seine Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist schön, das ist spannend, das ist interessant. Das ist Gottes Heilsgeschichte. Und so ist auch Gottes Geschichte mit dir auch geheimnisvoll, einzigartig. Gott hat immer eine Geschichte mit den Menschen, auch mit dir. Ähnliche Variationen wieder sehen wir auch in Boas und Ruth. Genauso in Boas, den Erlöser, der die Ruth, die Moabiterin, die ja gar nicht zum Volk Gottes gehört, abseits ist, verachtet, das Törichte, zum Volk Gottes integriert wird. Wunderbar. Ja, beide Männer, ob Josef oder auch Daniel, waren ja Sklaven, Gefangene. Und zur damaligen Zeit ist es auch interessant zu sehen, Jakob mit seiner Sippschaft wohnte im Lande Kanaan. Sie waren also nicht Sesshafte, sie waren also Nomaden, die ein Nomadenleben führten. Und Ägypten war eine Hochkultur. Und hier erleben wir auch, wie ein Nomadenvolk auf eine Hochkultur trifft. Und wie Gott auch diesen Nomadenvolk durch die, nein, wie er die Hochkultur durch das Nomadenvolk segnet. Am Ende lesen wir, dass Jakob den Pharao zweimal gesegnet hat. Auch das ist höchst interessant. Das lesen wir nirgendwo. Es ist atemberaubend. Also, 6 Reiche gab es früher. Ägypten, Assyrien, Babylon, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich und das Römische Reich. Ja, die Josefs Geschichte beginnt also hier. Jakob, 17 Jahre alt, wird vom Vater zu den Brüdern gesandt. Er sucht seine Brüder. Und seine Brüder sehen in den bunten Leibrock. Und dieser bunte Leibrock ist wie ein rotes Tuch. Und Jakob, die ganze Familie, ist ein Albtraum. Jakob macht erziehungsmäßig alles falsch. Er bevorzugt einen Sohn. Er zeichnet ihn aus mit dem bunten Leibrock. Der signalisiert auch, der bunte Leibrock in der damaligen Kultur, das ist vielleicht der künftige Clanchef, mein Nachfolger. Nicht der Ruben oder der Juda oder der Simeon. Nicht? Daher auch die Eifersucht, der Hass. Also, er sendet den Josef zu den Brüdern. Die Beziehungen sind schwierig, bis Hass erfüllt. Und trotz aller Fehler und Versäumnisse des Jakob sehen wir, Gott behält den Überblick. Dann kommt Jakob und erzählt ihnen seine Geschichte. Er sucht die Brüder und erzählt in seiner Naivität auch die Träume, die er hat. Die sind natürlich von Gott, diese Träume. Aber er hätte sie nicht seinen Brüdern erzählen müssen. Und bei der ganzen Geschichte mit Jakob und seinen Söhnen, dass er einen Sohn bevorzugt, dann war noch der Benjamin, das war auch noch sein Liebling, ist an uns immer die Frage, wie behandeln wir unsere Kinder? Haben wir auch unsere Lieblingskinder, unseren Lieblingssohn, unsere Lieblingstochter? Ich weiß, in der Schule, im zweiten Schuljahr, da hatten wir auch 2 Lieblinge von Lehrern. Das war der liebe Rolf, hatte so schöne blonde Haare und so eine Spange im Haar. Ach, der schaute so nett. Das war der Liebling von allen Lehrern. Und dann war noch die Dorothee, die kann so wunderbar singen. Die sang dann, wenn der Heiland ans König erscheint. Ach, das war ja früher so üblich, so in meiner Zeit. Nicht? Und das war auch der Liebling aller Lehrerinnen, nicht? Weil sie so schön singen konnte. Tja, und wenn ich so schön singen konnte und nicht so nett aussah wie der Rolf, naja, der spielte die 2. oder 3. Geige, nicht? Zu der ich dann auch gehörte. Ja, so ist das. Haben wir Lieblinge? Wir sollen unsere Kinder gleich behandeln. Kinder, ob in der Schule oder in der Ausbildung, stehen auch unter Beobachtung, unter Stress. Sie können auch in der Schule gemobbt werden. Und Kinder haben ein feines Gespür davon, ob sie liebevoll und gleichwertig behandelt werden, wie ihre Geschwister. Meine Frau kommt aus einem Haushalt, da waren 7 Kinder und meine Frau war die angenommene Tochter. Und das war ein sehr schwieriges Verhältnis. 7 eigene Kinder, einem großen Geschäftshaushalt und meine Frau, ja, als Fremde, als Angenommene. Ja, meine Frau musste auch vieles, vieles ertragen. Sehr vieles ertragen, auch in einem christlichen Haus. Da geht's nicht immer so gerecht zu. Nein, nein. Aber das ist uns ja hier auch zur Warnung geschrieben. Jakob, warum behandelst du deine Kinder nicht gleich? Die anderen Söhne fühlten sich zurückgesetzt, ausgegrenzt. Und sie merkten die Lieblosigkeit durch den Vater. Und hier der Josef, der soll die doch nur ausspionieren. Und dann wurde getratscht und geklatscht. Ihr Lieben, das gibt es auch in Gemeinden, da wird dann auch geklatscht und getratscht. Kenne ich auch. Ich werde bald 80 Jahre alt und wenn ich an meine Historie denke, da weiß ich auch Gemeinden, nicht? Denn die waren ganz stark von einer Familie geprägt und beherrscht, nicht? Und dann wurde auch viel telefoniert, nicht? Und so, weißt du das? Hast du das gehört? Ja, wie nass? Ach nee, der ja, nicht? Sollen wir von lernen, liebevoll den anderen begegnen? Einer trage die Last des anderen. Und da gibt es so viele schöne und wunderbare Verse, auch aus dem Kolosserbrief. Dass wir einander in Liebe begegnen. Hier lesen wir von Hass der Brüder. Sie sehen in Josef wirklich das Hassobjekt. Da kommt er mit dem bunten Leibrock. Wir werden ihn erschlagen, da werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Dieser Angeber. Der Angeber ist nicht gelitten. Warum? Er gibt an. Er selber merkt das vielleicht gar nicht. Er ist stolz auf seinen bunten Leibrock. Erzählt ganz naiv seine Geschichte, seine Träume. Wirkt dabei auch vielleicht ein bisschen abgehoben, nicht? Er merkt das gar nicht. Bis der Vater das schließlich alles mitkriegt und ihn dann zurechtstutzt, nicht? Sollen wir etwa uns auch vor dir, ja. Im Philipperbrief heißt es, nehmt einander Rücksicht. Achtet einander höher als sich selbst. Oder im Kolosser 3, Vers 13, vergebt einander, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wir vergeben uns nichts dabei, wenn ich mich in die zweite Reihe zurückziehe. Lass den anderen doch. Der andere wird auch von Gott geliebt. Und versuchen wir, unsere Kinder, unsere Verwandten immer gleich liebevoll, freundlich und herzlich zu begegnen. Auch wenn sie uns vielleicht nicht so liebenswürdig begegnen. Das trifft auch für unsere Nachbarn zu, Arbeitskollegen, nicht? Da gibt es auch welche, das sind so richtige Stinkstiefel, die mögen uns nicht und nicht. Aber wir als Christen sollen ihnen in Liebe begegnen. Liebe entwaffnet. Du, ich mag dich. Das ist ehrlich gemeint. Ich mag dich. Ich hab dich gern. Zu unseren Kindern und Angehörigen, die wir sagen, ich hab dich lieb. Wirklich. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du uns besuchst. Das ist Wertschätzung. Es gibt keine perfekten Menschen. Ich bin auch nicht perfekt. Ich habe so viel Macken und so viel. Aber jeder ist von Gott geliebt in seiner Andersartigkeit, in seiner Besonderheit. Also, der Hass der Brüder erreicht einen Höhepunkt. Und Hass, wenn wir uns mal mit Hass mal beschäftigen, heute wird ja schnell gesagt, zu Kritik, das ist Hass. Nein, man darf nicht Kritik und Hass verwechseln. Kritik muss man aushalten. Auch in einer Firma, im Betrieb, in der Familie muss man auch sachliche, positive Kritik aushalten können. Hass ist etwas anderes. Hass ist eine Eigenschaft, die sich entfaltet, die aktiv wird. Wie die Liebe. Liebe und Hass und Gleichgültigkeit. Bei Esau sehen wir, das ist auch ganz interessant, Esau war der Segen Gottes gleichgültig. Als Erstgeborener, was habe ich denn davon, nicht? Den Segen, nicht? Aber Jakob verlangte nach dem Segen Gottes. Er war einer, der hatte Herzblut, der wollte Gott haben. Der sehnte sich nach Gott. Das ist ganz interessant und Gott belohnt das. Und Gott sucht solche Leute, die ihn lieben, weil Gott ja alles gegeben hat zu unserer Erlösung. Er hat seinen Sohn gesandt und hat ihn zur Sünde machen lassen, hat ihn am Kreuz verbluten lassen, damit er deine Schuld sühnt. Gott hat alles gegeben. Er kann auch alles erwarten von uns. Und er verlangt ja nichts Unmögliches von uns als seine Kinder. Hass ist also etwas Aktives. Und wir sehen jetzt hier die Pläne der Brüder. Komm, lass uns ihn erschlagen. Das ist grausam. zu was Menschen fähig sind, zu was Brüder fähig sind. Wenn wir uns die Geschichte so mancher Gemeinden ansehen, da ist auch sehr viel Hass und sehr viel Entzweiung. Da hat man sich entzweit, da konnte man nicht mehr miteinander reden. Ihr Lieben, das ist traurig, das dürfte unter Kindern Gottes nicht passieren. Und da ist immer der Satan, hat dann einen Fuß zwischen die Tür. Er lauert nur darauf und da kommen wir noch auf das Thema. Also, vergebt einander. Trete doch lieber ein Stückchen zurück. Lasst doch den anderen auch. Unsere Kinder merken das. Gott aber ist unparteiisch. Nein, Gott hat keine Lieblinge. Seine Augen sind zwar besonders auf den gerichtet, der ihn liebt, ganz klar, aber Gott hat keine Lieblinge. Gott hat auch keine Enkelkinder. Wir sagen, naja, meine Kinder sind errettet und automatisch, die Enkelkinder werden auch automatisch. Ne? Na, automatisch gibt's gar nicht. Nein. Jeder muss selbst zu Jesus finden. Und jeder hat seine persönliche Bekehrung und sein persönliches Gotteserlebnis. Gott ist unparteiisch. Also, Josef, ja, spürt den Hass der Brüder. Und ehe er sich verseht, da wird er auch schon, ja, legen die Brüder Hand an ihm. Ruben und Judah wollen noch einschreiten und verkaufen sie ihn an die Midianiter als Sklaven für 20 Silberlinge. Da klingelt es bei uns. Judah. Da war doch Judas. Judas ist dann der griechische Ausdruck für Judah. Judas hat Jesus verraten für 30 Silberlinge. Da sehen wir auch wieder diese Variation. Nicht? Immer wieder klingt das Grundmuster, die Grundmelodie hindurch. Für 30 Silberlinge verraten. Und nun beginnt die Trauer von Jakob. Und wir sehen in der Trauer Jakobs über seinen Sohn Josef ist auch eine gewisse Läuterung. Gott läutert auch den Jakob. So wie auch später die Brüder geläutert werden. Aber das ist noch weit, damit können wir uns heute nicht beschäftigen. Das wäre zu viel. Gott kommt zu seinem Ziel. Gott ist auch ein Gott, der uns erzieht. In Liebe, in Geduld. Und uns formen will. Jesus will uns prägen. Und das Neue Testament sagt, in das Bild des Christus. Und das kann ein ganzes Leben dauern. Und das kann auch schmerzlich sein. So wie jetzt bei Josef, ja. Er wird verkauft an die Midianiter und er ist weg von der Bildfläche und Jakob trauert.
Trauert um seinen Sohn.
Und nun, plötzlich lesen wir in Kapitel 39, Vers 2. Der Herr war mit Josef, dem alles gelang. Ach, der Herr war mit Josef. Woher hatte denn Josef dieses Gottesbewusstsein? Wahrscheinlich von seinem Vater. Denn er war ja der Liebling des Vaters. Und ich kann mir vorstellen, dass Vater und Sohn sich rege ausgetauscht haben. Und vom Vater kam auch dieses Gottesbewusstsein, dass sie ein besonderes Gnadengefäß sind. Israel, Gotteskämpfer. Nicht, und wir erinnern uns daran an Jakob, nicht? Als er mit Gott rang. Er rang mit Gott eine ganze Nacht, bis Gott ihn an den Punkt hatte und er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ihr Leben ist ein Höhepunkt. So sehr hat er Gott festgehalten, segne mich. Und er segnete ihn. Gotteskämpfer. Alles, was er tut, steht unter dem Segen Gottes. Auch wenn man das äußerlich gar nicht so sieht. Äußerlich hat er alles falsch gemacht. Läuft alles aus den Bahnen. Neid und Streit und was wir alles gesehen haben. Aber unter der Oberfläche, da ist die gnädige Führung des Herrn. Da ist er geborgen.
Josef, der Herr war mit Josef,
alles, was ihm gelang. Er kommt in das Haus des Potiphar, einem der Größten des Pharao. Und so, wie wir zwischen den Zeilen wohl lesen, heißt es ja auch, der Herr segnete das Haus des Potiphar um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf alles im Hause und auf dem Feld des Potiphar. Und dieser Mann, dieser wichtige Mann des Pharao, der merkt, seitdem ich diesen hebräischen Sklaven habe, da läuft alles wie geschmiert. Es klappt alles. Und dieser hebräische Sklave, Mensch, also was der macht, ist klug. Seine Verwaltung im Haus, das ist wirklich interessant. Er hat für alles eine Lösung. Es gibt so Menschen, was die in die Hand nehmen, das gelingt denen. Nicht? Müssen mal was repariert werden. Nicht? Ein Föhn, hat mir jetzt jemand gesagt, ich wollte schon wegschmeißen, hat den genommen, offen gemacht, sagt ein paar Kabel und schon, es gelingt wieder, er läuft wieder. Und so war das auch bei Josef. Er war im Haus des Potiphar und alles gelang ihm, weil der Herr mit Josef war. Und dann berichtet uns die Bibel, er war jung und schön und hübsch, eine Augenweide, für manche Frau vielleicht. Dann sehen wir, nachdem er nun Palastverwalter ist und im Haus des Potiphar alles unter sich hat und der Potiphar sich auf ihn verlässt, dieser Josef ist wirklich einzigartig. Ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Ja, toller Mitarbeiter. Das ist wirklich zwar Sklave, keine Rechte, ja, aber er ist, und so manches gute Gespräch konnte er auch mit Potiphar führen, vielleicht auch über Gott, über die Gedanken Gottes, über die Ziele Gottes, über seine Familie vielleicht. Jedenfalls war Josef, so lesen wir das so, zwischen den Zeilen, vielleicht auch ein guter Berater von dem Potiphar. Aber der Versucher ist schon da. Satan, passt auf. Da ist die Frau des Potiphar, die sieht ihn ja. Ah, netter Kerl, Mensch, den möchte ich doch mal haben. Ach, und wir sind doch allein im Haus. Und er sagt, die Frau stellt ihm ja nach, komm, liege bei mir. Haben wir doch schönen Sex, wir sind doch hier alleine. Sieht doch keiner, wir können es doch miteinander treiben. Und immer wieder dieses Verlangen der Frau, ihre Leidenschaft, diese glühende Leidenschaft. Welcher Mann kann da widerstehen? Prüfen wir uns mal. Josef sagt nein. Er begründet das auch. Josef hat eine Ethik, eine Moral, keine Situationsethik, sondern eine grundsätzliche Ethik. Eine Ethik, die sich auf Gott beruft. Wie kann ich sowas tun und gegen meinen Gott sündigen? Das geht nicht. Ein ganz entschiedenes Nein. Und da habe ich mich so gefragt, haben wir auch immer ein Nein parat? Wenn der Versucher kommt, oh, das können wir doch unter uns machen im Betrieb, sieht doch keiner. Mensch, ach, kümmert doch keinen. Da können wir doch dies machen und jenes machen. Mit der Steuer und Versicherung, komm, das machen doch alle. Das, Leute, wollen wir doch fünf gerade sein lassen. Das. Josef sagt nein. Ganz entschieden nein, das ist schmerzhaft. Manches Nein bringt uns auch vielleicht Nachteile, viele Nachteile. Zunächst mal. Aber es sind gesegnete Nachteile. Er sagt nein. Und dann, eines Tages, greift sie nach seinem Gewand und einer schrieb mal so treffend, Josef verlor sein Gewand, aber nicht seine Integrität. Er verlor sein Gewand, aber nicht sein Gesicht. Bist du auch so entschieden? Sagst du auch nein an einer bestimmten Stelle? Hier ist Stopp. Hier geht's nicht weiter. Das geht nicht. Das kann ich nicht vor meinem Gott verantworten. Das lehrt uns hier die Bibel. Überhaupt. Das Thema Sexualität, spielt eine große Rolle. Wir sehen heute, jede zweite Ehe wird geschieden. Oft ist der Grund die Untreue des Partners, des einen oder anderen Partners. Dann heißt es auch, wir leben und haben uns auseinandergelebt. Nein, man hat sich nicht auseinandergelebt. Man hat zu wenig miteinander gesprochen. Ehepartner müssen sich immer wieder neu gewinnen. Der Mann muss seine Frau lieb gewinnen und ihr auch die Liebe zeigen. Mal einen Blumenstrauß mitbringen. Wertschätzung. Mal die Frau überraschen. Und die Frau kann ihren Mann auch überraschen. Wertschätzen. Ehe ist keine bleibende Sache, nicht? So Alltag. Der graue Alltag in einer Ehe kann tödlich sein. Man muss dem Mann, die Frau, immer wieder neu gewinnen, um sie werben. Selbst wenn man 50 Jahre und mehr verheiratet ist. Das ist wichtig. Wenn dann eine Ehe auseinandergeht, ihr Lieben, das ist immer ein Trümmerhaufen, ein seelischer Trümmerhaufen. Beide gehen verletzt auseinander. Das Innere ist verletzt. Landen beim Psychiater und beim Psychologen. Und die Kinder sind verletzt. Kinder sind oft traumatisiert und wissen gar nicht, wie sehr ihr Inneres, ihre Seele verletzt ist. Plötzlich ist Vater und Mutter auseinander. Das ist doch das, was ihr Halt ist, ihre Familie ist. Das ist doch der Ort der Geborgenheit, der Zweisamkeit. Das geht kaputt. Und der Teufel, der Satan versucht es immer durch die Sexualität, durch die Untreue des einen und des anderen. Und da müssen wir als Erwachsene, auch als Christen, ganz eindeutig sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Ich habe die Nachbarin zwar sehr gern, aber mehr nicht. Ich habe den Nachbarn, ich schätze ihn sehr nett, auch den Arbeitskollegen finde ich sehr nett, sehr sympathisch, er ist sehr aufmerksam, aber mehr nicht. Aus. Bis dahin und nicht weiter. Ja, und so sehen wir, dass das Unglück seinen Lauf nimmt. Der Josef steht nun da und die Frau macht genau das, was sie ihre verletzten Gefühle hergeben. Dieser Hebräer hat Mutwillen mit mir getrieben. Dieser Hebräer. Und dann kommt und landet dann der Josef im Gefängnis. Aus der Traum. Was hat ihm jetzt seine Entschiedenheit und seine Treue zu Gott eingebracht? Hat ihm nichts eingebracht. Doch. Doch. Er ist geradlinig. Und was heißt? Der Herr war mit ihm. Auch im Gefängnis ist der Herr mit ihm. Und wenn du einmal Nein sagst, im Betrieb, bei dem Nachbarn oder wo auch immer, der Herr ist mit dir, auch wenn du eine Beförderung umgangen wirst. Und wenn man dich meidet, der Herr ist mit dir. Das ist wie ein Felsen in der Brandung. Der steht, das ist die Verheißung Gottes. Der Herr ist mit dir. Das können wir daraus lernen. Ich komme so langsam zum Schluss, denn die ganze Geschichte kann man nicht betrachten in einer Predigt. Wir lernen daraus, Gottes Wege sind geheimnisvoll, aber immer wunderbar. Auch wenn es scheinbar bergab geht. Mit mir, mit dir. Auch wenn ich mich einsam fühle, wenn ich krank bin, wenn es bei mir zu Hause nicht stimmt, aber ich dem Herrn treu bin, der Herr ist mit dir. Du musst es wirklich glauben und annehmen. Der Herr ist mit dir und er hat nur Gutes mit dir vor. Gott hat immer Gedanken des Heils und auch des Friedens. Auch wenn es unserem Auge momentan vielleicht verborgen ist und wir aufgrund von Fakten das ganz anders sehen können. Der Herr ist mit dir. Auf dem Weg nach oben zur Herrlichkeit, so sagt der Psalmschreiber, gehen wir auch unter Umständen durch ein Tränental. Und interessant, in Apostelgeschichte 14, 22, Paulus und Barnabas auf der Rückkehr, um die Gläubigen zu befestigen, sie zu ermutigen, bei Gott zu bleiben. Und wie werden sie ermutigt? Jetzt sage ich mal den Vers. Das ist ja, dass wir durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist die Ermutigung. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Das ist ehrlich und aufrichtig. So ist Gott. Wichtig ist, und das können wir festhalten, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit jedem, der aufrichtig ist, ihm seine Treue hält. Auch in schwierigen Situationen dürfen wir uns ihm vertrauen. Und wenn wir jetzt mal ganz weit nach vorne sehen, dann sehen wir, nachdem die Brüder geläutert sind, als dann der Josef so sie läutert und sehr harsch zu ihnen ist, da kommt dann die Reue. Sahen wir nicht die Seelenangst unseres Bruders? Ja, wir haben falsch gehandelt. Ja. Und dann gibt sich der Josef zu erkennen. Das ist das Happy End. Das ist Versöhnung. Dann liegen sie in den Armen, dann fließen Tränen. Ihr Lieben, es ist nichts umsonst gewesen. Kein Tränental war umsonst, keine Träne umsonst, keine Traurigkeit umsonst. Warum? Am Ende herrscht Versöhnung und Freude, himmlische Freude. Darüber dürfen wir uns jetzt schon freuen und der Herr segne euch. Amen.